Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin Ernährungstherapeutin und heute wieder mal eure persönliche Ernährungserklärerin. Und heute haben wir eines meiner Lieblingsthemen. Und zwar reden wir über den Setpoint. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Diäten überhaupt scheitern. Und wir reden auch darüber, wie man das verhindern kann. Und am Ende haben wir wieder eine ganz spannende Frage. Wir reden über geräucherte Lebensmittel, also Räucherlachs, Räuchertofu, geräucherten Schinken und solche Dinge. Aber jetzt gleich zum Hauptthema, zum wichtigsten Punkt, und zwar die Traude hat mir geschrieben. Als langjährige Anhängerin deiner Methode beschäftige ich mich schon länger mit dem Thema Setpoint und glaube, deine Erklärung dazu verstanden zu haben. Kleine Anmerkung, da hatten wir schon mal eine Folge dazu, falls ihr das anschauen wollt. Auch meine eigene Erfahrung ist, dass wenn ich auf meinen Körper höre und die Fasformelmethode einhalte, mühelos mein Gewicht halten kann. Allerdings habe ich noch nie abgenommen, wenn ich nicht auch weniger als mein Körper verlangt gegessen habe, als auch ein bisschen Hunger ausgehalten habe, zum Beispiel bei Stoffwechsel-SOS. Stoffwechsel-SOS, kleine Anmerkung, ist mein Intervallfastenprogramm, bei dem man 10 Tage lang abwechselnd fastet und einen Tag isst. Also das hat sie gemacht, damit nimmt sie ab. Deine Tipps im letzten Podcast waren ja vor allem dazu gut, nicht zuzunehmen und so den Setpunkt nicht zu erhöhen, aber wie kann man ihn senken? Okay. Für die, die sagen, was ist dieser Setpoint, wovon redet die? Und ich muss jetzt mal sagen, ich kämpfe seit 20 Jahren damit, versuche ich immer, die Dinge besser zu erklären. Und gerade der Setpoint ist etwas, den finde ich sehr schwierig zu erklären. Irgendwie ist er einfach und irgendwie ist er total komplex. Und ich bemühe mich, das immer besser zu machen. Wir starten einen neuen Versuch. Sagt mir dann, ob diese Erklärung jetzt besser war. Ich probiere es. Also, was ist der Setpoint? Wir fangen an 1973. 1973 haben Forscher eine ganz spannende Studie gemacht. Sie haben Mäuse so miteinander verbunden, dass sie einen Blutkreislauf hatten. Die Tierquälerei dabei möchte ich mir jetzt gar nicht vorstellen müssen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Sind wir dankbar, dass diese Tiere das für uns geopfert haben? Und das nennen wir parabiotische Mäuse. Das heißt, die haben einen Blutkreislauf. Das heißt, was immer an hormonellen Sachen in der einen Maus stattfinden, das wird einfach umspitzt in die andere übertragen. Ja. Und da hat man Mäuse, die genetisch dazu veranlagt sind, übergewichtig zu werden und übergewichtig waren. Also das ist vorhergesagt, die werden übergewichtig werden. Und die hat man zusammengeschnallt mit Mäusen, die von Natur aus schlank sind. Und dann ist was Komisches passiert. Und zwar haben die übergewichtigen Mäuse angefangen abzunehmen. Und da wusste man schon zum ersten Mal, da scheint es also hormonelle Signale zu geben, die im Blut herumschwimmen, die vermutlich aus dem Gehirn kommen, die dem Körper signalisieren, ob er mehr Nahrung braucht, wie viel er sich bewegen soll, auf jeden Fall, was mit dem Gewicht los sein soll, ob das sinken soll oder erhöhen soll. Und dann scheint er das so zu verändern, dass dann die einfach von alleine abnehmen. Es hat sich ja nichts geändert. In ihrem Leben hat sich gar nichts geändert. Es war ja vorher schon so, die haben die gleiche Nahrung, das gleiche Leben, gleiches alles. Und jetzt haben sie die hormonellen Signale von der Nachbarmaus gekriegt und plötzlich haben die abgenommen. Und damit war schon 1973, ja, Zeit her, 50 Jahre, mehr als 50 Jahre her, vor einem halben Jahrhundert klar, Übergewicht hat mit hormonellen Signalen, mit Signalen im Blut aus dem Gehirn zu tun. Und dann haben wir 50 Jahre damit verbracht, den Leuten ein Schuldgefühl einzureden und zu sagen, du bist selber schuld, wenn du zu dick bist, weil du isst einfach zu viel und du machst zu wenig Bewegung. Das hat dieser Maus niemand gesagt und die hat plötzlich angefangen abzunehmen. Die Forscher haben dann gesagt, also okay, woher kommt das? Und man weiß, es kommt aus dem Bereich des Gehirns, der Hypothalamus. Und dann haben sie diesen Bereich, wo dieses Gewicht festgesetzt wird, quasi was dein Gewicht sein soll, das haben Wissenschaftler den Lipostat genannt. Und Lipostat einfach abgeleitet vom Wort Thermostat. Und es ist eben so, wir haben hier im Büro irgendwo diesen Thermostat und da kann ich die Temperatur einstellen. Und weil dort das Fett, der Fettgehalt des Körpers im Gehirn eingestellt ist, ist es der Lipostat, Lip heißt Fett, also die Fetteinstellungsstelle im Gehirn. Das Ding ist nicht der Setpoint, das Ding ist das Ding, das den Setpoint festlegt. Das war nämlich auch, wie ich das durchgegangen bin und das erklärt habe, hat das zu Verwirrung in meinen Testpersonen geführt. Und zwar, also der Thermostat ist ja nicht die Temperatur. 21 ist die Temperatur, das ist der Setpoint. Also wenn du sagst, was ist denn der Setpoint für eure Temperatur im Büro, dann sagst du 21. Setpoint heißt nur der fixe Einstellpunkt, die Einstellung, würde man auf Deutsch sagen. Ja, und wenn wir jetzt vom Setpoint reden, wenn du es mit einem englischsprachigen Menschen machst, dann verstehen die noch überhaupt nicht, warum es hier ums Gewicht gehen soll, weil Setpoint heißt nur Einstellung. Also der Punkt halt, wo es set fest eingestellt ist. Und deswegen würden wir sagen, der Temperatur-Setpoint in unserem Büro ist 21 Grad. Und deswegen müsste man eigentlich immer sagen, der Gewicht-Setpoint. Und der Setpoint ist eben das Gewicht, das dein Körper eingestellt hat. Also das war nicht nur, das war die 1973er Studie war die erste und seitdem weiß man schon sehr, sehr viel mehr. Und wir wissen eben, es wird im Hypothalamus eingestellt. Da ist eben eins, das kontrolliert, das dafür sorgt, dass es eben ein gewisser Punkt bleibt. Und es wurde dann gefolgt von der Entdeckung von Leptin, unserem Sättigungshormon in den 90er Jahren. Wir lernen immer mehr dazu. Es ist sehr, sehr, sehr komplex und ich versuche das jetzt sehr zu vereinfachen. Also, das Konzept, die Theorie dahinter ist, und man muss dazu sagen, alle diese Dinge sind immer Theorien. Ja? Das sind quasi Hypothesen, die wir haben, die wir versuchen zu beweisen, die versuchen zu widerlegen, die versuchen zu verfeinern. Es gibt eben, die eine ist die Kalorie rein und raus, das ist die Faulheit- und Völlerei-Theorie des Abnehmens. Die Leute müssen weniger essen und sich mehr bewegen, ist eine Frage der Willenskraft und des Wollens. Ja, du willst es nicht genug, deswegen bist du zu dick. Die anderen, weil du brauchst einfach nur weniger essen, ist überhaupt kein Problem. Und dann gibt's die Insulintheorie, wo die sagen, wenn der Blutzucker ständig zu hoch ist, nimmt man zu. Und es gibt verschiedene Aspekte, wie man das Thema Abnehmen betrachten kann. Und je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, hat man daraufhin einen anderen Ansatz, eine andere Lösung. Und ich glaube jetzt, nichts davon ist vielleicht die hundertprozentige Wahrheit, aber die Frage ist, was ist die nützlichste Theorie, die wir gerade haben? Und wie verändert das, wie wir mit dem Thema umgehen? Weil wenn meine Theorie ist, die Leute sind zu doof und zu faul, dann sage ich, du brauchst mehr Willenskraft. Du musst einfach durch, du bist nicht hart genug. Du bist einfach nicht gut genug, andere Menschen sind besser als du. Haben wir gelernt, das ist nicht wahnsinnig hilfreich und vor allem erklärt es viele Dinge einfach nicht. Und da gibt es verschiedene Theorien, die Aspekte davon erklären, aber die Setpoint-Theorie oder diese Hypothese ist die einzige, die erklärt, warum die meisten Menschen wieder zunehmen, wenn sie abgenommen haben, wenn sie erfolgreich abgenommen haben. Da gibt es ja diese ganz berühmte Biggest Loser-Studie, das ist diese Fernsehsendung, wo die Leute extrem erfolgreich, extrem viel abnehmen. Und wenn man 5 Jahre später nachschaut, haben die meisten von denen, ich glaube, sie haben jetzt nur 16 Leute untersucht, aber doch, die meisten von denen hatten praktisch alles oder überhaupt noch mehr wieder drauf wie beim Beginn. Und es ist nicht so, dass es denen egal geworden ist. Und die haben das wirklich lang und hart gemacht und die haben ein Jahr lang sich dafür Zeit genommen. Und trotzdem ist es bei vielen wieder danach raufgegangen. Und es liegt ja nicht nur daran, dass die Leute keine Willenskraft haben und sagen, ach, die ganze harte Arbeit ist doch mir egal, jetzt zerstöre ich es wieder. Also woher kommt das? Und ein Ansatz ist eben zu sagen, ja, schau mal, da kommen Signale, die dafür sorgen, dass die Maus, die vorher von alleine viel zu dick war, plötzlich ist sie dünn geworden. Wir haben nichts geändert. Aber die hat irgendwelche hormonellen Signale vom Gehirn von der anderen Maus gekriegt und plötzlich hat die weniger gegessen, sich mehr bewegt und hat abgenommen. Wie ist das passiert? Woher kommt das? Und die Theorie vom Gewichts-Setpoint, ich sage jetzt einfach verkürzt immer Setpoint, ist, dass es ein Gewicht gibt, das der Körper hat, das er kennt und das er verteidigt. Und es ist eigentlich total logisch, weil wir sind, wie gesagt, immer, wir sind noch Steinzeitmenschen, vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, wir sind für als Jäger und Sammler gebaut und es ist super gefährlich, dass wenn du über Wochen oder Monate immer ein bisschen weniger kriegen würdest, als du verbrennst. Ja, also wenn du versehentlich quasi immer um 100, 200, 300 Kalorien zu wenig essen würdest und dich zu viel bewegst, dann würdest du irgendwann aus Versehen verhungern. Und das kann der Körper nicht zulassen, deswegen muss er muss irgendwas haben, um zu sagen, hey, ist es eigentlich im Gleichgewicht, wie viel wir verbrennen, wie viel wir essen oder muss ich hier noch was machen? Und vor allem, wie kann er dann eingreifen, dass eben das auch im Gleichgewicht ist? Dazu kommen wir gleich noch. Ja? Er misst übrigens auch die durchschnittliche Größe der Fettzellen, ist eine der Theorien, wie er sagt, ich sage einfach, die Fettzellen haben eine gewisse Größe und wenn die kleiner werden, dann schicken die mir ein Signal und dann sage ich, Achtung, 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 hier, wir sind am Verhungern. Und was man auch weiß oder vermutet, ist, dass der Körper einfach ziemlich sicher den Setpoint nach unten sehr streng verteidigt und ihn quasi schneller hebt, weil es immer sicherer ist, nicht zu verhungern, als er ihn wieder senkt. Dazu kommen wir gleich. Also das heißt, was heißt jetzt verteidigen? Er verteidigt dein Gewicht. Das heißt, du beginnst es abzunehmen, die ersten 3-5 Kilo sind weg, alles ist super, du isst wieder wie vorher. Und dann schleicht dieses Gewicht wieder nach oben. Und Die Frage ist, warum passiert es und wie passiert es? Also erstens einmal, wenn er Gewicht ungewollt verloren hat, macht das ganz einfach. Er sorgt dafür, dass du mehr isst. Er macht dich hungriger. Er lässt die Sättigung nicht so schnell kommen. Und es ist jetzt das, wenn Leute, nachdem sie abgenommen haben, wieder zugenommen haben, dann sagen sie, ja, aber es stimmt schon, ich habe wirklich mehr gegessen. Ja, natürlich hast du mehr gegessen. Kalorien können ja nicht aus nichts kommen. Ja, die Physik und Biologie funktioniert weiterhin. Ja, also die Thermodynamik im Universum funktioniert weiterhin. Kalorien entstehen nicht aus nichts. Sondern was passiert ist, dass dein Gehirn so starke Signale sendet, dass auch wenn du dir das 10-mal vorgenommen hast, du dann wieder mehr isst. Und dann nimmst du wieder zu. Aber hungriger und Sättigung ist eine Sache. Okay, dann kontrollieren wir einfach das Essen total streng. Die kriegen nicht mehr. Das nächste, was er macht, ist sehr, finde ich, heimtückisch. Er lässt dich auf Verlockungen stärker reagieren. Und jetzt habe ich extra mir von meinem Schreibtisch hier mitgenommen, diesen kleinen süßen Osterhasen. Ostern ist noch nicht so lange her. Hat mir eine Freundin geschenkt zu Ostern. Und seitdem, und ich finde den so süß, und steht er auf meinem Schreibtisch. Und er könnte mir nicht egaler sein. Also ich finde ihn hübsch, ich finde ihn süß. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals essen werde. Das ist, weil mein Körper nicht im Minus ist. Mein Körper sagt nicht, essen, 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 wir brauchen hier Energie. Und es ist in Studien bewiesen, dass das Gehirn von Menschen, wo der Körper versucht, eben ein Kaloriendefizit aufzuholen, viel stärker auf Verlockungen reagieren. Und wenn du jetzt sagst, ich bin so neidisch, Sascha, dass dir das wurscht ist, ja, das liegt aber daran, dass mein Körper im Gleichgewicht ist. Und für manche von euch ist es unvorstellbar, dass dieses Ding auf dem Schreibtisch steht, mehr als einen Nachmittag, ohne es zu essen. Ich habe aber auch Beispiele, die ich euch schicken kann von Teilnehmerinnen, die sagen, das habe ich auch geglaubt und plötzlich steht das Ding da und es ist mir komplett egal, ich sehe es gar nicht mehr, ich nehme es nicht mehr wahr. Und eben diese Verlockungen an einer Bäckerei vorbeigehen, Werbung für Essen sehen, Dinge, die am Tisch stehen, sind dann für euch viel, viel unwiderstehlicher, als sie für andere sind, die das Signal von ihrem Körper einfach nicht kriegen. Okay, wir widerstehen auch dem, aber jetzt geht's um Bewegung. Wir machen auch noch mehr Sport, weil das ist ganz wichtig fürs Abnehmen, das wissen wir auch. Dann macht er dich einfach müder und gibt dir weniger Energie und dann kannst du dich heute für Sport leider nicht aufraffen und du hast keinen Bock und pff, ist alles so anstrengend. Aber auch diese, wir reden dauernd über NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das ist die Bewegung, die wir machen, die wir nicht als Sport deklarieren. Viel davon ist unbewusst. Meine zappeligen Handbewegungen, wer mich im Video sieht, das ist ein Teil davon. Das braucht Energie. Und wenn dein Körper Minus ist und weniger kriegt, als er braucht, dann sagt er, da fahren wir jetzt mal zurück. Alles, was die so spontan zusätzlich macht, das machen wir, schränken wir ein. Und es sind sehr, sehr viele Kalorien, die er da einsparen kann. Er kann auch noch die Körpertemperatur ein bisschen runterfahren. Also er hat mehrere Mechanismen, um Kalorien einzusparen und dich dazu zu bringen, mehr zu essen. Damit er dann wieder auf das Gewicht kommt, das er verteidigt hat. Aber da hört er meistens nicht auf, sondern sagt, wir machen einen Sicherheitspolster fürs nächste Mal, weil das ist gefährlich, was die hier aufhört. Aber wir haben gesagt, es ist ein Setpoint. Mein Thermostat fängt ja nicht nur heizen an, wenn die Temperatur drunter geht, also wenn es hier kälter wird im Büro als 21 Grad, sondern wenn es jetzt heißer wird, 21,5, dann würde die Heizung hier abschalten und sagen, wir heizen hier nicht mehr. Ja, oder wenn du eine Klimaanlage hättest, würde sie sogar umschalten und anfangen zu kühlen, runterkühlen. Und genau das ist ein Setpoint. Und das macht auch dieses Gewicht, dieser Gewichtssetpoint im Gehirn. Das heißt, er verteilt das Gewicht nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Das heißt, wenn du jetzt mehr zu dir genommen hast, als dein Körper braucht, dann würde er anfangen, dich in der nächsten Zeit weniger hungrig zu machen, schneller satt zu machen. Dir sind die Schokoladenhasen auf dem Tisch egal. Und du bewegst dich spontan ein bisschen mehr. Und dann sinkt das Gewicht wieder. Und jetzt sagst du, das ist alles lieb und schön, aber wieso sinkt es dann bei mir nicht? Aber dazu kommen wir gleich. Also, warum ist dieses Setpoint-Konzept jetzt wichtig? Ich finde, man muss es nicht verstehen, aber es ist hilfreich, wenn man weiß, warum wir dann zum Beispiel Sachen in einer gewissen Weise betrachten und angehen. Und was unterscheidet den Setpoint von anderen Strategien? Also, natürlich stimmt's, wir nehmen nur ab, wenn wir ein Kaloriendefizit haben. Aber die Frage ist, wie kommen wir zu diesem Kaloriendefizit? Ja, und meist sagen wir ja, iss weniger, beweg dich mehr, dann nimmst du schon ab. Das Beispiel, das noch immer beste Beispiel, das mir eingefallen ist bis jetzt, vielleicht kriege ich mal ein besseres, ist, es ist, als würde ich sagen, es ist total einfach, das Rennen zu gewinnen. Du musst einfach schneller laufen als alle anderen. Dann hast du gewonnen. Aber es sagt dir keiner, wie. Ja, und wenn du jetzt einfach losrennst wie eine Bescheuerte und nach der Hälfte umfällst, weil du nicht weiter kannst, dann sagen sie alle, hättest halt bis zum Ende durchgehalten, dann hättest du gewonnen. Ja, aber das geht eben mit deinem Körper gerade nicht. Oder wenn du nur der falschen Technik durchlässt. Und kein Mensch sagt dir, wie du das machst. Die sagen nur, das Ergebnis. Und alle Sieger sind schneller gelaufen als die anderen. Damit ist der Beweis erbracht, es ist total einfach zu siegen. Du rennst einfach schneller als alle anderen. Dann bist du ein Sieger. Das heißt, es ist total einfach abzunehmen. Alle Menschen, die erfolgreich abgenommen haben, weniger gegessen, als sie verbrennen. Alle. Also es ist total einfach. Mach das auch, bist auch ein Sieger. Und sonst bist du halt ein Verlierer. Das wissen wir jetzt eh schon. Und das erklärt aber nicht, wieso dann alle wieder zunehmen. Sind das alles Loser? Was ist denn hier los? Und der Setpoint ist das einzige Konzept, die einzige Hypothese, die das einschließt und erklärt. Und wenn wir das aber von dieser Seite betrachten, dann wissen wir, ein erzwungenes Kaloriendefizit, einfach wie bescheuert loszurennen beim Rennen, um zu schauen, in der Hoffnung, dass wir hinten raus als Sieger rauskommen, führt meistens nicht ans Ziel. Ja, manche Leute sind zufällig so fit, die kommen echt als Sieger hinten raus. Und die anderen, 80% der Leute, die kollabieren uns irgendwie halb am Weg oder verlassen sich am Weg dorthin. Und dann sagen wir, naja, das ist eine Frage der Willenskraft. Die hätten sich halt nicht verletzen sollen und die hätten halt schneller rennen sollen. Dann wären sie auch erfolgreich als Sieger ins Ziel gekommen. Ist doch total einfach. Und der Setpoint, diese Hypothese des Setpoints, und es ist eben durch Studien belegt, dass diese Dinge im Gehirn passieren, ist das Einzige, die das auch erklären. Und wo wir jetzt heutzutage sind, diese GLP-1-Medikamente, wie das immer heißt, also Ozempic und Co., die Hollywood-Spritzen, die versuchen genau das. Die versuchen, in diese Signale einzuwirken, die eben am Hypothalamus anwirken, also das Leptin vor allem. Die versuchen, die Sättigung zu reduzieren. Und wir wissen aus der letzten Folge, wer aufgepasst hat, dass weniger Essen reduziert Entzündung im Körper. Zur Entzündung komme ich gleich noch. Und sorgt dafür, dass der Blutzucker stabilisiert wird. Insulin ist da auch so wahnsinnig wichtig. Also die versuchen, das zu verbessern und damit sinkt Entzündung im Körper und damit sollen die abnehmen. Jetzt ist es so, das ist auch noch nicht hundertprozentig ausgereift, weil das ist ein erster Ansatz. Aber wir wissen ja auch, wenn diese Menschen dann damit aufhören und diese künstliche Unterdrückung dieser Signale, die der Körper normalerweise senden würden, nicht mehr unterdrückt werden, dann schnackelt das meistens zurück und viele von denen, nicht alle, aber viele von denen nehmen wieder zu. Also ich glaube, wir sind da am Anfang von etwas, wo wir viel besser beginnen zu verstehen, wie das alles funktioniert und zusammenhängt, aber es ist eine völlig andere Blickweise, weil jetzt schaue ich nicht hin und sage, wie schwach bist du eigentlich? Wie viel Willenskraft brauchst du? Du brauchst ein größeres Kaloriendefizit, du musst halt weniger essen, wir brauchen mehr Sport, härter, härter, härter. Sondern jetzt schaue ich und sage, was sagt denn dein Gehirn zu dem, was du da gerade machst? Und wie kann ich das verbessern? Und die nächste Frage, die ich da immer kriege, ist, aber woher weiß ich denn, wo mein Setpoint jetzt ist? Und die einfache Antwort ist, der Setpoint ist dort, wo du derzeit, wenn du dich nicht großartig bemühst, weder zu noch abnimmst, also wo dein Gewicht steht. Und die meisten haben so eins, und es pendelt so 1-2 Kilo auf oder ab meistens, aber um das herum ist. Das ist so wie, du hast 65 Kilo, du hast 70, du hast 85 Kilo. Und für die meisten Leute gibt es einen Punkt, wo es bleibt. Ja? Und dann versuchen sie abzunehmen und dann haben sie nach ein paar Monaten mehr als vorher. Weil, dazu, das ist nämlich die nächste wichtige Frage. Okay, ich habe gesagt, der Setpoint rettet uns vom Verhungern, aber der Hypothalamus verteidigt unser Gewicht auch nach oben. Also wenn wir zunehmen, würde er auch wieder versuchen, das zu senken. Das macht er übrigens genau umgedreht. Und das ist das, wenn von Natur aus schlanke Menschen, das war so lustig, mein Bruder hat mir das vor kurzem erzählt, der wird sich wahnsinnig freuen, dass ich ihn hier erwähne, der hat mir erzählt, dass er über Weihnachten irgendwie bei uns zu Hause, keine Ahnung, 2 Kilo oder 3 Kilo zugenommen hatte. Und gesagt, und dann hast du im Jänner automatisch wieder verloren, gell? Und er so, ja, und sage ich, das ist der Setpoint. Weil wenn das kurzfristig ist und die Signale im Körper funktionieren, dann sagt der Körper, boah, das war jetzt echt zu viel, wir haben ein bisschen mehr Reserve, als wir wollten, diese Fettzellen sind voller, als ich das eigentlich wollte, der ist jetzt weniger hungrig, der ist schneller satt, der reagiert nicht mehr auf alte Weihnachtskekse, die herumstehen und der hat spontan mehr Energie, sich zu bewegen und zappelt mehr. Und zack, sind die 2-3 Kilo wieder weg. Und so funktioniert es bei einem gesunden Körper, wo die Signale funktionieren. Und das ist immer das, wenn ich seit Wochen, Monaten, Jahren darauf herumreite, wir müssen die Signale im Körper verbessern, das meine ich damit. Okay, das ist wunderbar, dass bei meinem Bruder 3 Kilo wieder weg waren. Wieso hast du dann mehr, als du wolltest? Und warum ist dein Setpoint höher als bei anderen? Woher kommt das? Also erstens haben wir gesagt, der Körper hebt den Setpoint relativ schnell und senkt ihn eher zögerlich, weil Verhungern ist schlimmer, als ein bisschen stick zu sein. Und was wir heutzutage wissen, ist auch, also einer der einfachsten Vorhersagen, ob jemand mehr Gewicht hat, ist, wie viele Diäten hat dieser Mensch in seinem Leben gemacht? Je mehr Diäten du versucht hast, umso höher ist dein Setpoint, ist dein Gewicht. Und zwar nicht deswegen, weil dicke Leute mehr versuchen abzunehmen, sondern weil die auch Menschen mit 160 Kilo haben irgendwann mal 60 Kilo gehabt. Und dann hatten sie halt vielleicht 70 Kilo und wollten 3 Kilo abnehmen und haben sie 3 Kilo abgenommen und dann waren sie halt bei 2 Kilo mehr. Dann waren sie halt bei 5 Kilo mehr, dann haben sie 3 Kilo abgenommen, haben 7 Kilo zugenommen. Und so handelt man sich nach oben, weil der Körper, der weiß nicht, dass er mit 100 Kilo nicht mehr an der Grenze zu verhungern ist, sondern er versucht eben immer wieder einen Puffer aufzubauen. Der wichtigere Aspekt, dazu kommen wir noch, und das ist Entzündung. Erinnert euch an die letzte Folge, sonst hört es euch nochmal an, da ging es um die schleichende, chronische, stille, systemische Entzündung im Körper. Und die ist ein Riesenfaktor hier beim Gewicht. Und das Spannende ist jetzt Achtung, und zwar Entzündung macht Übergewicht. Übergewicht macht auch Entzündung. Das heißt, aber worum es hier geht, ist Folgendes. Man hat festgestellt in Tierstudien, dass zuerst entsteht die Entzündung im Hypothalamus, im Gehirn, und dann werden die Mäuse dick. Das heißt, Übergewicht ist ein Symptom. Das ist so wie, also du hast ein Virus im Körper, du hast Schnupfen und die Nase rinnt. Nase rinnt ist nicht die Ursache. Nase rinnen ist ein Symptom von Virusinfektion. Und Übergewicht, und das ist eben diese völlig andere Betrachtungsweise, Übergewicht ist ein Symptom von Entzündung. Und dann leider macht das Übergewicht die Entzündung schlimmer und dann kommt diese Spirale. Aber zuerst kommt die Entzündung. Und das schaltet diesen Mechanismus aus, warum dann eben Menschen immer mehr zunehmen, warum es immer höher wird. Ja, das ist jetzt vielleicht gerade mal für dich egal, dass die Entzündung zuerst war. Aber die Art, wie wir darüber nachdenken, was dann unsere Prioritäten sind in der Ernährung, ändern sich damit total. Weil wir zuerst einmal darauf achten müssen, dass wir sagen, okay, da ist ein Mechanismus im Gehirn, der ist gestört, der ist entzündet, da funktioniert was nicht mehr. Und dann würden wir nicht sagen, Willenskraft, Sport, weniger Essen. Und Sport und Willenskraft und weniger Essen senken Entzündung. Und wenn du Glück hast, reicht das, um deine Signale in Ordnung zu bringen. Deswegen klappt es manchmal, aber nicht immer. Ja, aber wenn dein Körper sogar stark gegensteuert, nutzt du das halt nichts. Und deswegen, diese Dinge funktionieren ein bisschen, aber dann halt nicht mehr weiter. Und deswegen ist der Fokus trotzdem ein anderer. Ja, wir brauchen ein Kaloriendefizit, aber wir müssen schauen, dass der Körper nicht gegensteuert. Wir müssen schauen, dass wir Entzündung senken, dass wir die Signale im Körper reparieren. Das sage ich immer wieder. Ja. Und diese ständige Entzündung, ich habe es in der letzten Folge auch schon erklärt, noch einmal. Also, einer der wichtigsten Signale im Körper, wann Entzündung oder Dinge, wo Entzündung steigt, ist ständig über den Sättigungspunkt hinaus essen. Bitte ist ein Teller leer, es wäre so schad drum. Ah, die 3 Bissen, das wegschmeißen, aufheben lohnt sich nicht, wegscheiden ist so schad drum, das schöne Essen, das esse ich jetzt noch. Und dann werden Frauen, es sind vor allem Frauen, in der Küche zum Mülleimer der Familie. Warum, weiß keiner, aber es ist so. Deswegen bitte behandle deinen Körper nicht wie einen Mülleimer, aber es geht nicht darum, die Reste, es ist auch, das schmeckt so gut, ah, das bisschen noch. Und hin und wieder, 80-20, Ausnahmen sind immer erlaubt, ist es überhaupt kein Problem. Aber permanent, ständig, fast jeden Tag, über Monate, Jahre, Jahrzehnte, macht es ein Riesenproblem. Hyperschmackhafte, hochverarbeitete Nahrungsmittel, darüber haben wir auch schon Folgen, glaube ich, im Plural gehabt. Das sind einfach Nahrungsmittel, wenn sie hyperschmackhaft sind, die hebeln dein Sättigungsgefühl ein bisschen aus. Da geht es ums Belohnungszentrum im Gehirn. Und da ist einfach die Gefahr sehr viel größer, dass wir über unseren Sättigungspunkt hinaus essen. Und das quasi hebt dann den Setpoint. Ja? Zu viel Zucker, aber auch zu viel Fett macht Entzündung im Gehirn. Weil wir haben darüber geredet, Entzündungsprozesse, diese stille Entzündung, die betrifft diesen Hypothalamus volle Länge. Ja. Vor allem viel Fruktose. Noch einmal, hört sich vielleicht in die letzte Folge nochmal an, bei Fruktose geht es nicht um Zucker im Obst, sondern die Hälfte vom weißen Zucker ist Fruktose und das ist der schädlichere Teil, darum geht es mir. Und wenn ihr viele Fruchtsäfte trinkt, so habt ihr den auch sehr isoliert drinnen. Es geht nicht, im Obst sind Glucose und Fruktose drin, also das gleiche wie Würfelzucker, aber in der zellulären Matrix. Das heißt, wenn ihr Dinge esst, wie sie in der Natur vorkommen, hat es eine völlig andere Wirkung auf den Körper, als es isoliert zu essen. Und die Entzündung kommt vom isolierten, zugesetzten Zucker. Dann gibt's sogenannte Obesogene, nennt man das, also Obesogens auf Englisch. Das sind Stoffe, die eben die Signale im Körper aushebeln, die unsere hormonellen Signale im Körper verändern und damit zu Übergewicht beitragen sollen. Dazu gehören zum Beispiel die Weichmacher in Plastik, und da geht es nicht nur um BPA, da geht es um viele andere auch noch, aber auch Pestizide und solche Sachen. Mikroplastik an sich, also auch ohne die Weichmacher, die enthalten sind, weil diese kleinen Stücke, die im Körper herumschwimmen, machen Entzündung, sollen auch dazu beitragen. Das ist etwas, was vielleicht einfach weltweit jetzt einfach ein Problem wird, dem wir nicht entgehen können. Aber wir haben noch ein paar andere Dinge, auf die wir einwirken können, die einen großen Faktor spielen. Deswegen, ja, so gerne ich was dagegen machen würde, das ist nicht der Teil, auf den ich mich konzentriere, und trotzdem kaufe ich natürlich weniger Zeug in Plastik eingewickelt. Ja. Was auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein scheint, ist Stress und Schlafmangel, aber auch Lichtverschmutzung. Und Lichtverschmutzung ist ein Riesenthema. Also man weiß inzwischen, dass zum Beispiel Wildtiere, so ein Reh, da hat sich die Ernährung, die Umstände ja nicht großartig verändert. Aber man stellt jetzt fest, dass gewisse Wildtiere dicker werden, als sie früher waren. Und es liegt nicht nur am Nahrungsangebot, das sie vielleicht hätten, haben sie nicht mehr, sondern vermutlich an Lichtverschmutzung und Stress. Und da sind wir wieder bei den Dingen, die uns eben Entzündung im Körper fördern und uns deswegen dicker machen, weil zuerst Entzündung, dann Übergewicht. Und deswegen unterschätzt nicht die Lichtverschmutzung, der ihr ausgesetzt seid, weil überlegt's einmal. Vor 150 Jahren, 120 Jahren, gab es noch keine Glühbirne, nicht in den normalen Haushalten. Das ist erst so in den 1910er Jahren überhaupt losgegangen, dass es in echten Haushalten war. Davor gab es kein Licht und schon gar keine Bildschirme. Und wie lange bleibst du wach, wenn du bei Kerzenschein was lesen kannst? Nicht wahnsinnig lang. Und es ist vor allem ein ganz gedämpftes, ganz ein kleines Licht. Das heißt, unsere hormonellen Reparaturprozesse mit Melatonin und so in der Nacht können problemlos stattfinden. Die Straßenbeleuchtung, wenn sie vorhanden war, war klein und gas und dunkel und nicht so hell wie bei uns. Inzwischen haben wir LEDs, die dieses blaue Licht haben. Ja, also die Lichtverschmutzung, dem wir ausgesetzt sind, ist ein Riesenproblem für unseren Körper und kann eben auch den Setpoint heben. Ja. Der große Frage ist immer, wird der automatisch höher, je älter wir werden, der Setpoint? Und es ist schon so, dass er steigt, aber nicht als Funktion des Alterns, sondern als langjährige Zerstörung der Signale. Also erst einmal, sagen wir mal, wir haben eine 30-jährige Frau und die ist, hat Stress, die hat Kinder, die hat einen Beruf, die hat einen Haushalt und die ist Stress ausgesetzt und die isst ein bisschen Süßigkeiten und trinkt ein bisschen Alkohol und macht ein bisschen wenig Sport. Und dann kommt sie langsam in die Perimenopause, so mit 40, 45, und dann in die Menopause, in den Wechsel. Und plötzlich, wenn sie in die Perimenopause kommt, kriegt sie durch die hormonellen Änderungen Schlafstörungen, aber sie kriegt vor allem Bauchfett. Ja, und dann beginnt sie zuzunehmen. Die Frage ist, haben die hormonellen Änderungen das verursacht? Und die Antwort ist nur zum Teil, weil bis dorthin hat das Östrogen, also ihre Hormone, haben sie vor der Auswirkung von Stress und der Auswirkung von diesen Dingen auf ihren Körper beschützt. Und jetzt fällt dieser Schutz weg und jetzt quasi kommt die volle Macht des Stresses, den sie in ihrem Körper sowieso schon hat, kommt zur Wirkung. Und dann entsteht mehr Bauchfett, weil Bauchfett ist Stress und Insulin. Und dann hast du mehr Bauchfett macht mehr Entzündung und Insulinresistenz, und das Ganze befeuert dann den Setpoint. Und dann kommt dazu, dass die meisten im Wechsel auch noch Schlafstörungen kriegen, dann sinkt die Schlafqualität und dann schaukelt sich das so hoch. Und ja, ein Teil davon ist wirklich rein hormonell, aber viel, viel, viel davon ist, dass uns die Schutzwirkung unserer Hormone zu dem Zeitpunkt einfach wegfallen. Und dass wir eben nicht seit 4 Minuten uns schlecht ernähren, sondern seit 20, 30, 40 Jahren. Immer ein bisschen zu viele Kohlenhydrate, immer ein bisschen zu viel Zucker, immer ein bisschen viel, zu viel von dem, immer ein bisschen zu wenig Eiweiß. Ja? Und damit steigt dann, deswegen ist es quasi, es ist halt keine Funktion des Alterns, aber es wird für die meisten schlimmer, wenn sie älter werden. Aber da kann man gegensteuern. Also, die Frage ist, wie kann man den Setpoint erfolgreich senken? Und die Wahrheit ist, die richtige, endgültige, finale Antwort, glaube ich, hat niemand. Das ist eben, wir versuchen das Problem Übergewicht aus verschiedenen Blickwinkeln zu lösen und zu betrachten. Und ich finde seit vielen Jahren diese Hypothese die wirksamste, die hilfreichste und die mir den besten Ansatz gibt, die Probleme dort zu lösen, die wirklich vorhanden sind. Ja, warum Leute wieder zunehmen, wenn sie abgenommen haben, warum man eben nicht langfristig fasten soll. Das beantwortet diese Theorie alles. Und dann haben wir Ansätze, wo, ich mache das seit über 20 Jahren jetzt schon, wo ich weiß, das funktioniert besser, das funktioniert schlechter. Wir werden das immer besser machen. Wir haben sehr gute Tools, finde ich, und wir sind sehr erfolgreich. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ist die finale Antwort. Hier ist es erstens, zweitens, drittens. Aber wir haben sehr gute Ansätze. Und was es vor allem hilft, wir wissen, was nicht funktioniert. Wir wissen, dass es nicht funktioniert, ein erzwungenes Kaloriendefizit mit viel Sport versuchen durchzudrücken. Wir wissen, dass je härter, umso besser nicht funktioniert, weil das total dieser Theorie widerspricht. Ja? Wir wissen, dass es hilft, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Wir wissen, dass es hilft, nicht auf Hungerdiäten zu gehen. Wir wissen, dass es dem Körper Signale zu geben, dass er in Sicherheit ist und nicht verhungert. Aber was heißt das jetzt konkret? Also, das Wichtigste ist, wir wollen die Signale im Körper verbessern und normalisieren, sodass sie funktionieren wie bei einem schlanken Menschen. Und eines der wichtigsten davon ist, die Entzündung im Körper zu senken, damit eben im Hypothalamus keine Entzündung ist, damit er nicht die gestörten Signale ausschickt. Ja? Dazu gehört natürlich auch, Insulinresistenz zu verbessern, Bauchfett zu reduzieren, nicht über die Sättigung hinaus zu essen. Und das ist so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil du musst quasi, du sollst essen, bis du satt bist und dann musst du aufhören. Und viele haben damit natürlich am Anfang Schwierigkeiten, sie sagen, ja, aber was ist, wenn ich schnell wieder Hunger bin? Dann isst du später wieder, weil dann schickt dein Körper ein Hungersignal. Aber versuch mal am Anfang vor allem auf die Signale deines Körpers zu hören und sagen, ich glaube, ich bin jetzt gerade angenehm satt und dann liegen vielleicht noch 2 Bissen am Teller und dann lässt du sie liegen. Und dann schmeißt du sie vielleicht weg, weil du bist nicht der Mülleimer und vielleicht ist für den Kühlschrank zu schade, das verstehe ich alles, aber du musst die Signale in deinem Körper respektieren, weil wir versuchen, sie zu verbessern. Omega-3 ist wahnsinnig wichtig, das hilft Entzündung zu senken im Körper, auch dafür ganz wesentlich. Fisch, Fischöle, 1-2 Mal pro Woche fetten Fisch. Viel Fett in Kombination mit viel Zucker vermeiden. Wir nennen das 80-20, wir machen es nicht im Alltag, hin und wieder darf man alles. Und der Körper kann eben mit kleinen kurzen Signalen viel besser umgehen als wochenlangen, monatelang immer Signalen. Und es geht auch so weit, dass eben nach ein paar Feiertagen zu Weihnachten mein Bruder von alleine abnimmt, weil der Körper sagt, es waren ein paar Tage, aber da komme ich drüber. Wobei es eben, wenn die Signale nicht gut funktionieren, dann passiert das eben nicht, weil es dann doch einfach immer und ständig passiert. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, geht es im Fastformel-3S-Programm. Ja, weil ich sage, der Körper versucht dagegen zu steuern und die größte Kompensation, die größte Gegensteuerung, die ich kenne, das nenne ich Heißhunger. Und es ist, du hast dir fest vorgenommen, nichts Süßes zu essen und dann schaffst du es nicht. Entweder kriegst du echte Fressattacken, wo du dich reinstopfst, aber es muss auch nicht hineinstopfen sein. Es ist einfach, du wolltest am Abend keine Süßigkeiten essen und aus irgendeinem Grund bist du in die Küche gepilgert, hast die Schokolade geholt und hast die wieder aufgegessen. Und hast du schon wieder versagt. Nein, ich nenne das, der Körper steuert gegen dich. Und die Frage ist, warum tut er das? Und deswegen ist das der erste Schritt von 3 Schritten zum Wohlfühlgewicht im Fastformel 3S-Programm bei mir, weil wir diese Kompensation einmal abstellen. Und da geben wir dem Körper zuerst mal Sicherheitssignale und sagen, hey, alles gut, wir verhungern hier nicht. Ja, alles super. Wir stabilisieren den Blutzucker, das reduziert ein bisschen die Entzündung im Körper. Und die Signale beginnen sich zu normalisieren. Und deswegen nenne ich das den Schritt 1, weil wenn dein Körper so stark gegensteuert, brauchen wir über hör ein bisschen in dich hinein auch nicht zu reden. Das geht meistens relativ schnell. Ist überraschend. Mich überrascht es immer, wie schnell das geht. Es dauert 1, 2, 3 Tage. Meistens innerhalb der ersten Woche ist der Teil wirklich erledigt. Und dann geht es im Schritt 2, die Sättigung darum. Eben, weil woher weißt du jetzt, was dein Körper gerade mit Leptin, Ghrelin, Insulin, Bauchfett, Entzündung macht? Zu sagen, wir geben dem Körper die richtigen Nährstoffe, versuchen das zu verbessern und dann quasi messen wir es an unserer Sättigung, wo wir gerade stehen, auch an der Helga, die haben wir auch mal besprochen, kann ich euch verlinken. Das ist ein Fragebogen, den ihr machen könnt, der ist kostenlos. Und dann versuchen wir, dieses Signal zu verbessern. Und jetzt ist es so, dass ganz viele berichten, dass wenn sie die Fastformel eine Zeit lang gemacht haben, dann sind sie sehr viel weniger hungrig. Und was jetzt total wichtig ist, egal wie gesund das ist, egal wie gut das ist, wenn du satt bist, hörst du auf zu essen. Und das Wichtigste dafür ist, nicht nebenbei essen. Weil ich bin es auch, ich mache es auch, ich esse auch vom Fernseher, ich esse auch mit dem Handy in der Hand oder nebenbei mit dem Laptop. Und dann merken wir ja gar nicht, wann dieser Punkt kommt. Vor allem, wenn wir nicht gut trainiert sind auf unser Sättigungsgefühl. Und dann essen wir den Teller leer, weil das war eine Portion. Aber vielleicht hättest du ein bisschen weniger gebraucht oder vielleicht brauchst du ein bisschen mehr. Aber das ist einer ganz der wichtigen Punkte. Und quasi darum drehen sich meine Kurse, weil genau das will ich reparieren. Das andere ist, und das ist auch ganz spannend, das ist das Proteinsignal. Das Hypothalamus reagiert sehr drauf auf mTOR. Und wer von mTOR schon gehört hat, der weiß, dass mTOR ist das total gefährliche Signal, das zu Krebs führt. Also mTOR ist ein Signal, das entsteht, wenn die Muskelproteinsynthese angekurbelt wird und wenn wir viel Protein essen. Und bei Krebskranken ist es erhöht. Und daraus schließen manche Menschen, dass mTOR zu Krebs führt. Dieser Sprung ist ein bisschen viel, weil nur weil mTOR erhöht wird, weil du viel Protein gegessen hast zum Beispiel, dann müssten ja Bodybuilder irrsinnig große Krebsraten haben, haben sie aber nicht. Also wer diese Frage, weil die kriege ich auch hin und wieder mit diesem mTOR und dem Protein beantwortet haben will. Und jetzt ganz, ganz wichtig für den Setpoint ist es so, dass wenn du 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht, das sind irrsinnige Mengen, das ist das, wo die sagen, da ist es zu Hause, wo ein so starkes mTOR-Signal kommt, dass sich der Hypothalamus wieder einkriegt und sagt und diese Signale wieder repariert. Und deswegen dreht sich bei uns auch die Faustformel immer, wo ist deine Proteinquelle? Isst du genug Protein? Und ich bin jetzt nicht die Proteinhysterikerin, die sagt, ah, das ist das einzige Proteinpulver und Protein, 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 Brot und alles Protein. Aber das ist ein wesentlicher Aspekt der Ernährung, der ganz, ganz wesentlich ist für unsere Sättigung, weil er eben den Hypothalamus wieder korrigiert. Ja? Vom Sport her ist so, das Krafttraining hilft einfach, erstens fördert das mTOR, dann verbessert es die Insulinsignale, auch wirkt auf den Hypothalamus und reduziert Entzündungen im Körper. Und das ist der Grund, warum Sport eben indirekt beim Abnehmen helfen kann, aber nicht, weil er Kalorien verbrennt. Und nicht, wenn du den machst, der wieder Entzündung erhöht, weil du so lange herumgerannt bist mit deinem Cardio, dass die Entzündung im Körper erhöht wurde. Okay, jetzt habe ich viel geredet und noch immer so wie, okay, aber wie senke ich ihn jetzt gezielt? Und das ist ein bisschen so wie, wie gewinnt man ein Rennen? Ja, die besten Trainer, die dann kommen, sagen, okay, wir müssen mal schauen, dass du die richtige Technik hast, das richtige Equipment hast, dass wir das Training richtig aufbauen. Und dann halten wir alle die Daumen, dass es reicht. Und ein bisschen so ist es mit Setpoint-Senken auch. Ja, vielleicht sind wir in 10 Jahren so weit, dass ich sagen kann, erstens, zweitens, drittens, Thema erledigt. Jetzt ist es eher so, dass ich sage, okay, das unterstützt, das schadet, das unterstützt. Und dann machst du davon so viel wie möglich und dann schauen wir, ob das in die richtige Richtung geht und halten alle die Daumen, dass es klappt. Also wir haben gesagt, man nimmt nur mal den Kaloriendefizit ab. Aber wir wissen, wenn wir ein Kaloriendefizit erzwingen, indem wir viel Sport machen oder sehr wenig essen, dann geht es in den allermeisten Fällen total schief. Ja? Und deswegen wäre mein Ansatz, wir verbessern die Signale, wir reduzieren die Entzündung und dann wollen wir natürlich schon, dass es was weitergeht. Und jetzt geht es darum, wie kann ich den Körper fordern, ohne ihn in die Kompensation, in den Sparmodus zu schicken, ohne ihn zu überfordern. Das ist eben dieses, wie kannst du laufen, ohne dass du dich verletzt? Weil wenn du dich verletzt, dann haust du dich so zurück, das nutzt dann nichts. Ja? Also wir müssen das Training machen. Ich habe übrigens eine Freundin, die ist Physiotherapeutin, die sagt, pro Woche 10% Steigerung. Das heißt, wenn du mit einer 2-Kilo-Hantel anfängst, dann darfst du nächste Woche 2200 Gramm heben, aber nicht 3 oder 5. Und das ist beim Sport, wo du sagst, ja okay, ja von mir aus, aber bei der Ernährung tut das keiner. Bei der Ernährung sagen sie, je radikaler, umso besser. Ich mache morgen alles auf einmal. Ich mache das radikal. Und je mehr, umso besser. Und je weniger essen und je mehr Sport. Und zu schauen, okay, was ist für dich eine Herausforderung, ohne den Körper zu überfordern? Und jetzt ist es so, ich habe meine CrossFit-Geschichte, das ist eine Sportgeschichte, schon mal erzählt, dass ich habe es geliebt. Ich habe angefangen zu trainieren, aber als ich erst im Wechsel war und habe angefangen, CrossFit zu machen, immer so am frühen Abend, späten Nachmittag, frühen Abend. Und plötzlich habe ich nicht mehr geschlafen und ich konnte mir zuschauen, wie mein Bauchfett mehr wurde. Ja, ich habe mehr Sport gemacht als jemals in meinem Leben. Meine Ernährung war absolut perfekt. Ich habe keinen Zucker gegessen, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich habe nicht abgenommen und mein Bauchfett wurde immer mehr, weil mein Körper voll versucht hat zu kompensieren und das Ganze in einen Entzündungsprozess geschoben hat. Ja, und dann ist eben solche Sachen nicht hilfreich. So. Die Traude hat gesagt, sie schafft es nur abzunehmen, wenn sie hin und wieder SOS macht. Also Stoffwechsel SOS ist das Intervallfastenprogramm. Und da geht es eben darum, dass es ganz kurz ist, nur 10 Tage. Wer probiert, was passiert, wenn man es länger macht? 20, 30 Tage. Geht sofort schief. Körper fängt an, kompensieren und steuert gegen. Und man fastet dabei einen Tag mit 2 Minimalzeiten. Und am zweiten Tag, immer am zweiten Tag, gibt es einen Speiseplan von uns, der ganz normale Zutaten und Gerichte hat, aber wo wir versuchen, möglichst viele Nährstoffe reinzupacken, um dem Körper ein Signal zu geben, hey, es gibt genug, keine Sorge, du bist in Sicherheit, niemand verhungert, du kannst quasi loslassen. Und das hilft, Entzündungen im Körper zu reduzieren, aber eben auch ein Kaloriendefizit zu schaffen, ohne den Körper in die Kompensation zu schicken. So, das ist schön und gut, aber es nehmen auch Leute total erfolgreich mit der Faustformel, einfach nur mit der normalen Faustformel ab. Und ich habe mich so ein bisschen beobachtet. Ich habe schon Phasen, wo ich quasi unter Anführungszeichen mehr darauf achte und weniger darauf achte. Also sowieso Weihnachten und Feiertage und sowieso. Und dann gibt's dieses, wo ich dazwischen eben mal so das Stück Schokolade mitnehme oder eben dann noch zwei Bissen esse, obwohl ich eigentlich, ich wäre schon angenehm satt gewesen, aber es schmeckt gerade gut. Und damit kann ich mein Gewicht problemlos halten. Aber wenn ich sage, ich möchte es doch ein bisschen gezielter das angehen, dann würde ich jetzt persönlich eben wirklich darauf achten, dass ich in der Sekunde zu essen aufhört, wo sich meine Sättigung bemerkbar macht. Wo ich schaue, dass ich eben den Körper mit Sport fordere, aber nicht Stress rauffahre. Also bei mir zum Beispiel ist es total schädlich, wenn ich nach 18 Uhr Sport mache. 15 Minuten Schwimmen waren da schon mal zu viel. Ja? Also das heißt, ich schaue, dass ich, wie kann ich ihn fordern, ohne zu überfordern. Und was ist dieses, ich sage jetzt immer, der kleine Luxus, der problemlos okay ist, um das Gewicht zu halten, aber wenn man ihn weglassen kann, schadet es jetzt auch nicht. Ja? Also, dass man sagt, okay, ich mache da ein bisschen weniger, ich esse jetzt diesen Hasen doch nicht, solche Sachen, das würde ich machen. Aber prinzipiell geht es darum, die Signale im Körper zu verbessern, sodass der Körper signalisieren kann, dass er genug hat. Dass Entzündung im Körper sinkt, dass eben aus diesem nicht entzündeten Hypothalamus von der schlanken Maus kamen die Signale zur anderen Maus und plötzlich hat die weniger gegessen, sich mehr bewegt und abgenommen. Das heißt, das Geheimnis ist, das zu reparieren und dann tendiert der Körper sowieso von alleine dorthin. Man kann ihn hin und wieder ein bisschen damit unterstützen, aber wenn man es übertreibt, beginnt er wieder gegenzusteuern. Unterschätzt nicht Schlaf. Ja, Schlaf ist so wesentlich. Ich könnte euch stundenlang Studien aufzählen, wie Abnehmen nicht funktioniert, wenn ihr zu wenig schlaft. Unterschätzt nicht das Licht. Wie lang ihr am Abend mit blauem Licht oder am Handy hängt oder einfach ins Bad geht um 11 am Abend oder Mitternacht und euch abschminkt und duscht. Das ist blaues Licht. Zack, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Melatonin. Ja. Bei der Sättigung, wir haben, wie gesagt, der ganze zweite Schritt im Fasthommel 3S-Kurs dreht sich nur um die Sättigung. Ich glaube, es sind 11 verschiedene Videos. Weil dann machst du so einen Sättigungscheck und sagst, okay, welcher Aspekt ist jetzt für dich persönlich wichtig? Und dann siehst du genau, welches Video für dich relevant ist. Und ein Tipp, den ich sagen kann, und das ist, ich weiß genau, dass ihr das falsch verstehen werdet. Das ist, langweilige Sachen zu essen. Und das heißt nicht, dass sie schlecht schmecken. Wir haben die Foodplan-App, die ist im Kurs inbegriffen. Es sind knapp 1000 Rezepte drinnen. Die schmecken wirklich gut. Aber egal, wie gut etwas schmeckt, sagen wir mal, deine Lieblingsspeise ist Spaghetti Bolognese. Ja? Und du könntest morden für Spaghetti Bolognese, weil es ist das Tollste. Und es ist auch was Tolles. Ein Nudelberg mit dem Fleisch und dem Käse. Herrlich. So. Und jetzt kriegst du es jeden Tag. Und am dritten Tag sagt, ja, ich mag's, aber pff, ja. Und am fünften Tag schwöre ich dir, isst du eine kleine Handvoll, weil egal wie super das ist, so super ist auch das tollste Gericht nicht jeden Tag. Und wir wissen, wenn man Tiere für Tierstudien dick machen will, dann gibt man ihnen ganz unterschiedliche Geschmackserlebnisse. Und wenn du mal in Asien gereist bist oder in ärmeren Ländern, also wenn du in Indien in den Gebieten bist, nicht direkt in der Stadt, dort gibt's zu essen Dal, ist ein Linsengemüse und Reis, Reis und Dal und dann nochmal Dal und Reis. Und dann gibt's Dal und Chapati, also Weizenfladen und Chapati und Reis und dann wieder Dal und Reis. Und das gibt's jeden verdammten Tag deines Lebens. Und zwar zweimal. Und dazu gibt's ein bisschen Gemüse und ein bisschen Fleisch manchmal oder welches anderes, aber das oder mal Kichererbsen. Aber es gibt Hülsenfrüchte und Reis und Reis und Hülsenfrüchte. Und das schmeckt super, aber die Gefahr, dass man davon viel zu viel isst, ist viel geringer als von Schnitzel, Pommes und Chips oder Pizza und Chips. Ja? Und deswegen, es spricht einiges dafür, ein bisschen monotoner zu kochen. Nicht schlecht, das heißt nicht, dass es nicht schmecken soll. Es soll dich total satt machen, es soll total gut schmecken, aber wenn es nicht so wahnsinnig spannend ist, spürt man meistens seinen Sättigungspunkt ein bisschen früher. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Und die andere Sache, die man sich vielleicht noch überlegen sollte, ist, wenn ich mit Sportlern arbeite, dann ist es so, die sehen Essen sehr funktionell. Also Essen hat die Funktion, das zu liefern, was sie für ihr Training und ihre Leistung brauchen. Und es ist oft sogar relativ egal, ob das gut schmeckt, weil die machen das, was du sagst. Ja, weil das ist, die wollen ihre Leistung. Aber Essen hat halt bei uns schon noch andere Rollen und es ist auch okay. Bei Feiertagen ist es Ausdruck unserer Kultur, es soll ein Vergnügen sein. Aber oft verwenden wir Essen, um uns zu trösten, um uns zu belohnen, weil es so langweilig ist, weil man sich auch mal was gönnen muss. Das habe ich jetzt verdient. Und die Frage ist, muss man sich immer mit Schokolade und Chips und Essen und Pizza belohnen? Hin und wieder total okay. 80-20. Oder hinterfrag mal, welche Rolle Essen im Moment für dich vielleicht spielt, weil wenn alle nur essen würden, um Hunger zu stillen, wäre niemand übergewichtig. Niemand. sondern es geht darum, dass sie eben Essen anders verwenden. Und das ist ein sehr komplexes Thema und ich bin keine Psychologin und das ist also weit über meinen Wissensbereich hinaus. Ich weiß nur, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, den man nicht unterschätzen sollte. Also das ist auch so, überleg dir mal, wenn du da sitzt, könntest du dich mit was anderem belohnen, außer mit der Schokolade, der Pizza und den Chips vielleicht. Weil das sind die Dinge, die dann eben dafür helfen, wenn sich diese Signale im Körper normalisieren und dann der Setpoint nach und nach sinken kann. Wie gesagt, es ist alles, das ist die Grundlage. Ich habe da jetzt sehr, sehr kompakt gesagt, was wir in Fastformel 3S machen, weil es sind ja drei Schritte, Heißhunger, Sättigung und der dritte ist dann, da geht es darum, dass wir das für immer als Gewohnheit in deinem Leben etablieren. Also wenn es euch interessiert, genau darum geht es in dem Kurs. Ich verlinke euch den Kurs in den Shownotes. Und wenn du wissen willst, quasi wo du stehst mit der Kompensation, mit dem Heißhunger, da haben wir schon mal drüber geredet beim Sport, auch in der Sportfolge kam es vor, die Helga, das ist so ein Fragebogen, den wir entwickelt haben für ein Maß für Heißhunger, Energie, die Stimmung, Hunger allgemein, Schlaf und Verdauung. Den verlinke ich euch ja auch, dann kriegst du ein bisschen eine gute Einschätzung, wo bei dir die Punkte sind, an denen wir ansetzen sollen. So, das war lang, detailliert und ausführlich. Wir haben noch, ganz kurz, ich bin gespannt, ob ich das schaffe, die Regalfrage der Woche und zwar, wurde ich gefragt von, wie würdest du geräucherte Lebensmittel, also Schinken, Räucherlachs oder Räuchertofu einschätzen? Also Räuchern ist eine ganz alte Art der Haltbarmachung und da gibt es grundsätzlich zwei Arten, das Kalträuchern, das Heißräuchern und wenn man sagt, zum Beispiel der normale Räucherlachs ist kalt geräuchert, weil der ist ja danach noch roh und dann gibt es auch Stremellachs, wer das kennt, der ist danach gar. Ja, der wird dabei so erhitzt, dass er dabei gar wird. Es entstehen beim Rauchen immer die Dinge, die auch beim Grillen entstehen, die so wahnsinnig schädlich sind, wenn euch das Öl auf die Glut tropft und dann das Rauch entsteht. Das sind eben diese PAX, die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, heißt das in der Fachsprache PAX, und Nitrosamine, und die sind krebserregend, also die sind schädlich. Das soll eben so sein, der Gehalt variiert sehr stark scheinbar, je nach Herstellungsart und natürlich ist es heutzutage kontrolliert, aber je länger und je heißer etwas ist, umso stärker und umso mehr ist drinnen. Ja? Und zum Beispiel Holzfeuer erzeugt natürlich viel mehr als die modernen Rauchanlagen und das ist jetzt immer so, wir schimpfen auf die böse große Industrie und sehr, sehr oft haben die das viel, viel besser im Griff als eben die kleinen Zuhause-Hersteller. Ja? Also das ist ja auch bei der Fritteuse, haben wir schon mal drüber geredet, es ist total streng kontrolliert, dass die keine Transfette drinnen haben. Das heißt, die haben das streng unter Kontrolle, dass sie wissen, dass sie innerhalb eines gewissen Limits sein müssen. Und was du vielleicht, wenn du Sachen zu Hause selber machst, das nicht so hast. Ja? Es ist einfach so, wir wissen ja, verarbeitetes Fleisch gilt als krebsfördernd. Das ist die einzige Fleischart, die wirklich gesichert als schädlich eingestuft wird. Und da haben wir natürlich nicht alle Schinken sind geräuchert, aber da sind die geräucherten Sachen natürlich auch drinnen. Also deswegen für Darm- und Mundhöhlenkrebs sollen die das Risiko steigern. Wenn man das regelmäßig und viel macht, dann ist es schon ein Gesundheitsrisiko. Jetzt geht es darum, was machen wir mit dem Räucherlachs, was machen wir mit dem Räuchertofu? Also grundsätzlich ist es so, beim Räucherlachs gilt das Gleiche, nur dass der roh bleibt, sehr kurz geräuchert wird, während eben es geht um die Hitze und die Dauer auch. Und ganz ehrlich, bis ich diese Folge hier, die Frage recherchiert habe, bin ich davon ausgegangen, dass Tofu immer Raucharoma hat. Weil ich das so kannte. Das letzte Mal, als ich dieses Etikett gelesen habe, stand da Raucharoma. Und ich weiß, man konnte Raucharoma früher auch kaufen. Und dann habe ich jetzt nachgeschaut und wir haben extra recherchiert und die werden nicht mehr mit Raucharoma gemacht. Die werden über Buchenholz geräuchert. Haben wir gerade gesagt, Holzrauch macht mehr von den schädlichen Stoffen. Und denke mal, komisch, dass sich da antun und jetzt die schädlichen Stoffe haben. Was ist mit diesem Raucharoma? Ja, weil es inzwischen Studien gibt, dass das eigentlich für den menschlichen Verzehr nicht als sicher eingestuft hat. Da gibt es irgendwelche Übergangsfristen, wo die das jetzt alles rausdividieren müssen aus den Dingen, wo es noch drinnen ist. Aber grundsätzlich ist Raucharoma scheinbar auch keine Wahnsinnsidee. Also, die kurze Antwort ist, das ist in der Stufe von 80-20 und verarbeitetem Fleisch. Ja, der Räucherlachs, sage ich jetzt einmal, vor allem deswegen, weil er Omega-3 liefert, würde ich jetzt nicht ganz so schädlich einstufen, weil der auch, ich weiß einfach, dass Fisch wahnsinnig kurz geräuchert wird und man könnte ihn ja auch ungeräuchert, es gibt ja auch Kraftlachs, der wird gar nicht geräuchert, der wird nur eingelegt. Ein Räucherlachs an sich gehört auch in die Kategorie, aber die große Kategorie sind geräucherte Fleisch- und Wurstwaren, aber in dem Fall auch der Tofu. Wie stark das ist, wenn du es hin und wieder machst, das sei dahingestellt. Es wird jetzt kein wahnsinniges, riesiges, großes Risiko sein. Aber wenn ihr es wissen wollt, es ist nicht so gesund wie ungeräuchert. Und nachdem ich den Geschmack von Räuchertofu nicht mag, betrifft mich das sehr wenig. Aber ich hoffe, dass ich jetzt euch nicht euer Vergnügen zerstört habe. Und wie gesagt, das ist sicher noch trotzdem besser, als wenn ihr jetzt Salami oder anderes verarbeitetes Fleisch esst. Und deswegen hin und wieder darf man alles. Ich würde es halt nicht regelmäßig mehrmals pro Woche ausgerechnet den geräucherten Tofu essen. Gut, aber das wichtigere Thema war der Setpoint heute noch einmal. Das ist auch eins der Themen, für das ihr abgestimmt habt. Wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, kriegst du 2 E-Mails pro Woche. Einmal den Newsletter, da sind Tipps drinnen und Links zu Artikeln von mir. Und dann kommt die Erinnerung an die Podcast-Folge und da steht drin, was wir diese Woche dran haben. Aber es ist immer auch ein Link drinnen zur Themenabstimmung. Und diese Liste ergänzt sich immer wieder. Da könnt ihr abstimmen, was ihr als nächstes hören wollt. Und wenn die Fragen verschwunden sind, dann liegt es meistens daran, dass es auf meiner Liste ist. Auf jeden Fall, die werde ich nach und nach abarbeiten und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, baba!